Grundsätzlich ist so, dass Angst und auch Panik tief in unserer Natur, in unserer Biologie verankert ist. Aber in unserer modernen Welt führen diese Mechanismen ab und zu dazu, dass sie außer Kontrolle geraten. Die Gründe, warum Menschen, auch immer mehr Menschen, diese Angststörungen, auch Panikattacken erleiden, sind vielfältig. Zum einen, ich bin ein großer Freund davon, die Mechanismen, die physiologischen Abläufe zu verstehen, denn dann können wir auch viel besser begreifen, warum diese Strategien gut funktionieren. Wenn eine Panikattacke allerdings auftritt, dann durchläuft der Körper einen sehr spezifischen Mechanismus aus den folgenden Schritten. Erstens, wenn Menschen sehr, sehr gestresst sind, ist, sich einzureden, sich zu beruhigen. Viel effektiver ist es, wenn wir... Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Ich saß kürzlich in einem ICE von Berlin zurück nach München und war ganz vertieft in meinen Laptop, habe gearbeitet, hatte Kopfhörer auf, Musik gehört und als ich zwischendurch mal von meinem Laptop hochblickte, sah ich, dass eine junge Frau, die mir gegenüber saß, bitterlich geweint hat, ganz hektisch und flach geatmet hat und gezittert hat und ganz offensichtlich gerade eine Panikattacke hatte. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, selber oder beim anderen Menschen gesehen habt, aber es ist ein ziemlich häufiges Phänomen. Aktuellen Schätzungen zufolge leiden ca. 12-14% der Deutschen im Verlauf ihres Lebens an einer Angststörung und häufig in der Konsequenz auch an Panikattacken. Für die, die diesen Podcast regelmäßig hören, ihr erinnert euch vielleicht an meinen Gast Michael Finke, der 7 Knie-OPs hatte, dann an einem anaphylaktischen Schock in seiner Operation fast gestorben wäre, trotzdem Ironmans gelaufen hat. Also eine sehr schöne Episode, können wir gern verlinken in den Shownotes. Aber er hat auch sehr eindringlich davon berichtet, wie Panikattacken sein Leben begleiten und wie es ihn belastet. Es wird viel über Panikattacken gesprochen und wie ich erlebe auch von manchen Menschen, die das vielleicht noch nie erlebt haben, auch so ein bisschen belächelt oder als Schwäche dargestellt. Aber lass uns mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was eigentlich dahinter steckt, was die Gründe dafür sind. Grundsätzlich ist so, dass Angst und auch Panik tief in unserer Natur, in unserer Biologie verankert ist. Denn es ursprünglich war es wichtig, um zu überleben. Es ist ein evolutionsbiologischer Überlebensmechanismus, der uns in gefährlichen Situationen schützen sollte. Aber in unserer modernen Welt führen diese Mechanismen ab und zu dazu, dass sie außer Kontrolle geraten und eben an Stellen auftreten, wie zum Beispiel in einem schnell fahrenden Zug, der für Menschen unerklärlich ist und oft auch sehr, sehr störend ist. Die Gründe, warum Menschen, auch immer mehr Menschen, diese Angststörungen, auch Panikattacken erleiden, sind vielfältig. Zum einen das Klischeewort schlechthin, aber auch hier spielt es eine wichtige Rolle, und zwar chronischer Stress. Sei es beruflich oder familiär oder persönliche Belastungen, die können, wenn das chronisch passiert, das Risiko für Angst- und Panikattacken erheblich erhöhen. Auch traumatische Erlebnisse, und hier spreche ich nicht nur von sogenannten Makrotraumata, also Dinge, die in Richtung körperliche Misshandlungen oder sowas gehen, sondern auch kleine Mikrotraumata, die entweder in der Kindheit oder auch späteren Lebensphasen passiert sind, aber nicht richtig aufgearbeitet wurden, sondern in uns verankert sind. Auch die können dazu führen, dass plötzlich unerwartet diese Angst- und Panikattacken auftreten. Genetische Veranlagung spielt auch ein wichtiges Thema. Wir sehen in der Forschung, dass oft in Familien diese Dinge vermehrt auftreten, was ein Indikator ist, dass es eben auch genetische Ursachen haben kann. Und aber auch ungesunde Lebensgewohnheiten. Das heißt Schlafmangel, was zu einem chronisch erhöhten autonomen Erregungslevel führt, aber auch fehlende Nährstoffe, die unser Nervensystem entsprechend regulieren, Alkoholkonsum und andere Dinge können dazu führen, dass unser Nervensystem zusätzlich belastet und dementsprechend auch außer Kontrolle geraten kann. Ich bin, bevor wir in Strategien einsteigen, wie wir solche Dinge ablindern oder verhindern können, und im Übrigen ist nicht nur für Menschen relevant, die so etwas selber erlebt haben oder auch Angst haben, das zu erleben, sondern auch für Menschen, die das nicht haben. Aber wenn sie jemanden, so wie ich letzte Woche im Zug, dann auch helfen können. Deshalb bitte bleibt dran, denn das ist etwas, was aus meiner Sicht wirklich jeder Mensch kennen und wissen sollte. Aber bevor wir uns diese Strategien ansehen, ich bin ein großer Freund davon, die Mechanismen, die physiologischen Abläufe zu verstehen, denn dann können wir auch viel besser begreifen, warum diese Strategien gut funktionieren. Und um diese Mechanismen zu verstehen, lass uns kurz mal in unser autonomes Nervensystem einsteigen. Wir haben hier grundsätzlich zwei Gegenspieler, den sogenannten Sympathikus, den Stressmodus, auch Fight-or-Flight-Mode genannt. Das ist von der Evolution der Modus, der uns eben in Gefahrensituationen hilft, entweder zu kämpfen, wegzurennen oder auch in Schockstarre zu verfallen. Und dann gibt es noch den Gegenspieler, den sogenannten Parasympathikus, den Erholungsmodus, auch Rest-and-Digest-Mode genannt. Das ist der Modus, in dem wir uns befinden oder befinden sollten, wenn wir keiner Gefahr ausgesetzt sind. Wenn eine Panikattacke allerdings auftritt, dann durchläuft der Körper einen sehr spezifischen Mechanismus aus den folgenden Schritten. Erstens, unsere Amygdala wird aktiviert. Die Amygdala, auch Mandelkern genannt, wir haben zwei davon im Gehirn, ist eine Struktur. Der Spitzname unter Spezialisten ist auch die Drama Queen unseres Gehirns. Sie hat grundsätzlich die Funktion, Gefahren zu erkennen und den Körper eben entsprechend in den Alarmmodus zu setzen, damit wir auf diese Gefahr gut reagieren können. Und das Wichtige ist, es ist egal, ob es eine reale Gefahr oder eine eingebildete Gefahr ist, sie wird auf gleiche Weise aktiviert. Schritt 2 ist dann eben diese Sympathikus-Aktivierung. Das heißt, diese Alarmreaktion führt dazu, dass dieser Teil des autonomen Nervensystems aktiviert wird und das führt zu diesen ganz klassischen körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Schweißausbrüche, Atemnot, Zittern und all diese Dinge, die man eben in einer Panikattacke beobachten kann. Schritt 3 ist dann, dass Hormone ausgeschüttet werden und das alles passiert in wenigen Millisekunden. Also es ist jetzt nicht so, dass es nacheinander passiert, sondern weitgehend zeitgleich, aber es wird Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Das heißt, die klassischen Stresshormone versetzen unseren Körper in diesen Kampf- oder Fluchtreflex. Und dann folgt häufig die Hyperventilation. Das heißt, Menschen fangen an, schneller und flacher zu atmen, weil sie glauben, dass sie in Atemnot geraten und manche berichten auch davon, dass sich anfühlt, als würden sie ersticken. Aber das ist nicht wirklich so, sondern liegt eben an dieser Hyperventilation in einer Panikattacke. So, diese Schritte und viele weitere funktionieren oder laufen in Millisekunden ab. Das heißt, das ist etwas, was sehr schnell passiert und deswegen auch für Menschen, die eine Panikattacke erleiden, so ohnmächtig vom Gefühl, weil es sehr plötzlich passiert und eben dann auch schwer ist zu verhindern. Aber es gibt Strategien, und die möchte ich jetzt euch erklären, wie wir diese Kettenreaktionen des Körpers vielleicht verhindern, aber in jedem Fall von der Intensität abmildern können, je nachdem, wann wir es bemerken und wann wir auch entsprechend eingreifen. Was nicht funktioniert bei Panikattacken und nicht nur in dieser extremen Ausprägung, sondern insgesamt, wenn Menschen sehr, sehr gestresst sind, ist, sich einzureden, sich zu beruhigen. Das ist das, was ungeschulte Menschen oft empfehlen. Sie setzen sich neben Menschen und probieren, ihnen gut zuzureden. Und das ist ja auch besser als nichts zu tun. Es ist wichtig, dann auch psychologischen Beistand zu haben. Aber viel effektiver ist es, wenn wir mit dem Verständnis der Physiologie Gegenstrategien ansetzen, wie wir eben an der Physiologie, an unseren körperlichen Reaktionen ansetzen können, um sie abzubremsen und in das Gegenteil umzukehren. So, und da gibt es drei einfache Methoden. Die erste Methode ist, so banal und so fast schon lächerlich es klingt, durch einen Strohhalm zu atmen. Das heißt, ich empfehle wirklich jedem und jeder Person, die dazu tendiert, häufig Stress zu erleben oder auch eine Panikattacke zu kriegen, immer mit so einem kleinen Strohhalm in der Hosentasche rumzulaufen. Denn durch dieses Ausatmen durch den Strohhalm verengen sich unser Atemweg. Das heißt, wir atmen nicht durch den ganzen Mund, sondern nur durch diesen kleinen Kanal aus. Und dadurch verlangsamt sich unser Atem. Und eine der effektivsten Methoden, um aus dieser Stressreaktion, dieser Panikattacke wieder rauszukommen, ist, den Atem zu verlangsamen. Schritt 1. Zusätzlich dazu, und da kommen wir zu Schritt 2, was auch ohne Strohhalm möglich ist, ist, sich in einer Panikattacke zu bemühen, lange, sehr, sehr lange auszuatmen. Wir sprechen hier vom sogenannten Exhalation Emphasized Breathing. Also wir überbetonen den Atemausgang, die Ausatmung. Intuitiv machen Menschen das falsch. Sie atmen zum einen sehr flach und sie probieren sehr viel einzuatmen, weil es sich eben so anfühlt für viele Menschen, als würden sie ersticken und in Atemnot geraten. Aber das stimmt nicht. Denn wir können hier auf einen Mechanismus zurückgreifen, der sich respiratorische Sinusarrhythmie nennt. Den Namen muss sich kein Mensch merken, aber bitte merkt euch die Wirkungsweise. Denn, ganz kurz erklärt, wir haben alle in unserem Körper ein Zwerchfell. Wir haben zwei Lungenflügel und wir haben einen Herzmuskel. Und im Zusammenspiel dieser drei Elemente funktioniert das Folgende. Wenn wir ausatmen, dann wird das Volumen unserer Lungenflügel kleiner. Dadurch wird das Zwerchfell durch die Eigenspannung nach oben gezogen und es löst etwas oder fügt etwas Druck auf unseren Herzmuskel aus. Das heißt, der Herzmuskel kontrahiert in diesem Fall. Das Volumen wird etwas kleiner. Und durch dieses etwas kleinere Volumen steigt die Blutflussgeschwindigkeit in unserem Herzmuskel. Und das wird von ein paar Neuronen, die nennen sich Sinusknoten, in Echtzeit registriert. Diese Information wird ans Gehirn gemeldet. Das Gehirn reagiert sofort und sagt, okay, Herzschlag verlangsamen, autonomes Erregungslevel senken, damit sich eben diese Blutflussgeschwindigkeit im Herzmuskel wieder in den Normalbereich entwickelt. Das heißt, und auch diesen Mechanismus müsst ihr euch nicht im Detail merken, aber wichtig ist hier mitzunehmen, wenn wir ausatmen, und das gilt nicht nur für Panikattacken, sondern insgesamt, wenn uns irgendetwas stresst, lange, so lange wie möglich ausatmen, idealerweise doppelt so lang, wie wir einatmen, um dann diesen Effekt der respiratorischen Sinusarrhythmie zu nutzen, um unseren Puls und unser autonomes Erregungslevel zu senken. Das ist die zweite Strategie. Und die dritte Strategie, die durfte ich vor circa einem halben Jahr von einem unserer Gäste hier lernen, der Laura Noel Gassen. Wenn ihr die Episode nicht gehört habt, sie leidet unter der sogenannten Borderline-Störung. Sie tut sich auch immer mal wieder schwer, bestimmte Emotionen zu regulieren. Wut ist eine davon. Aber die können wir auch hier für Panikattacken nutzen. Diese Strategie hat den Zweck, alle Sinne, die wir haben, aktiv anzusteuern und zu beschäftigen, damit wir aus diesem Gedankenkarussell, weil diese Angst einer Panikattacke ist häufig eine eingebildete. Das heißt, wir wollen aus diesem Gedankenkarussell rauskommen, indem wir unsere Sinne sehr aktiv beschäftigen, um dann diese Negativspirale zu verlassen. Und diese Strategie nennt sich 5-4-3-2-1 Strategie und sie ist sehr, sehr einfach. Die 5 steht dafür, dass wir uns ganz bewusst auf 5 Dinge fokussieren, die wir gerade sehen können. Ihr könnt das jetzt, während ihr es hört oder seht, auch in Echtzeit mitmachen. Das heißt, guckt mal, welche 5 Dinge ihr gerade seht. Die 4 steht dafür, dass wir uns auf 4 Dinge fokussieren, die wir gerade hören. Das ist schon etwas anspruchsvoller. Das kann der eigene Puls sein, das kann die Atmung von einer anderen Person sein oder die eigene Atmung, das kann ein Zuggeräusch sein, was auch immer. Das kann jetzt meine Stimme sein in diesem Fall. 4 Dinge, die wir hören. Die 3 steht dafür, 3 Dinge zu realisieren, die wir fühlen. Das kann, wenn wir sitzen, die Sitzunterlage sein, das kann unsere Finger sein, das kann ein Jucken im Gesicht sein. 3 Dinge, die wir fühlen. Und hier, wenn wir nochmal zu einer Panikattacke kommen, kann es sehr effektiv sein, Kälte zu empfinden. Das heißt, Menschen, die eine Panikattacke haben, wenn es ihnen möglich ist, die Hände unter kaltes Wasser, sehr kaltes Wasser halten oder einen Eiswürfel in die Hand nehmen oder einen kalten Waschlappen ins Gesicht legen. Wenn dieser Empfindungssinn fühlen sehr stark beschäftigt wird, dann ist es eine schöne Methode, aus dieser Emotion rauszukommen. Die 2, um das abzuschließen, steht dafür 2 Dinge, die ich rieche. Auch das ist nicht ganz so einfach, aber es geht gar nicht darum, schnell zum Ergebnis zu kommen, sondern es geht darum, in diesen Sinn einzutauchen, um ihn aktiv zu nutzen. Und die 1 am Ende steht dafür, einen Geschmack zu realisieren, etwas, was ich schmecke. Und wenn man das tut, dann kann man diese Negativspirale des Nervensystems in häufigen Fällen vielleicht nicht komplett umdrehen, aber zumindest abmildern, sodass man langsam aus dieser Panikattacke wieder rauskommt. Das waren drei einfache Dinge. Es gibt noch viele weitere, aber mir ist auch immer wichtig, die Menschen nicht zu überschütten mit Informationen, sondern Fokus zu geben. Und wenn man diese drei Tools zur Hand hat, dann können die eine sehr, sehr schöne Gegenstrategie geben. Und wie gesagt, nicht nur für Menschen, die unter Panikattacken leiden, sondern auch andere Menschen, damit sie vorbereitet sind, wenn sie Menschen mal helfen müssen. Jetzt kommt aber der allerwichtigste Punkt. Für die Umsetzung. Denn das eine ist, Dinge zu kennen, sie jetzt mal in einem Podcast theoretisch gehört zu haben. Aber wir werden nur Zugriff auf diese Strategien haben, wenn es ernst wird, wenn wir im Stressmodus sind, wenn wir unter Angst oder Panik geraten, wenn wir sie eingeübt haben. Es bringt gar nichts, jetzt zu denken, okay, verstanden, diese drei Dinge, Strohhalm, lange ausatmen und 5-4-3-2-1, jetzt bin ich vorbereitet. Das wird nicht passieren, denn im Stress, wenn die Amygdala uns kidnappt oder hijackt, also in ihren Bann nimmt, es gibt diesen Fachbegriff des Amygdala-Hijacking, dann können wir nicht mehr klar denken. Das heißt, wir brauchen dann Automatismen, auf die wir zugreifen können. Und deshalb meine dringende Bitte, übt diese Strategien im Ruhemodus, auch wenn ihr sie da gar nicht aktiv braucht. Aber wir müssen diese Automatismen kreieren, damit wir im Ernstfall ganz automatisch darauf zugreifen können. Und vor allem, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen, die Angst kennen und auch schon wissen, in welchen Situationen sie ängstlich werden, bis hin zu Panikattacken, dass sie einen großen Bogen um diese Situation machen, was emotional total nachvollziehbar und menschlich ist. Aber vielleicht ist es euch möglich, etwas in die Richtung dieser Situation zu gehen, damit ihr euren Körper, euren Geist, euer Nervensystem daran gewöhnen könnt und es dafür etwas desensibilisieren könnt. Also geht in so eine Situation. Wer zum Beispiel wie diese junge Frau, die ich treffen durfte, in einem sehr schnell fahrenden ICE Angst verspürt, wäre ein erster Schritt, sich vielleicht mal in eine Trambahn zu setzen, die nicht so schnell fährt, aber auch ein geschlossenes Umfeld für ein paar Minuten darstellt und dann diese drei Strategien zu üben. Wer Angst hat, Aufzug 10 Stockwerke zu fahren, könnte mal in Begleitung einer anderen Person für ein Stockwerk einen Aufzug fahren. Ihr versteht die Idee. Also keinen Bogen um die Situation machen, denn es kommt der Tag, wo wir gezwungen werden, in diese Situation zu kommen und überrascht werden. Und dann wollen wir nicht überwältigt sein. Also übt die Gefahr, auch wenn sie sich nicht gut anfühlt. Es ist wichtig, dass wir uns daran gewöhnen, einüben. Und dadurch kriegen wir Selbstvertrauen. Und wenn wir dieses Selbstvertrauen haben, dann kann es gut sein, dass wir gar nicht mehr in diese Panikattacken, in diese Angstzustände reingeraten, weil wir das gute Gefühl haben, dass wir vorbereitet sind und wissen, was zu tun ist, wenn es dazu kommen sollte. Denn wenn wir uns unseren Ängsten immer weiter hingeben, dann wird unsere Welt immer kleiner und kleiner. Wir gehen diesen Weg nicht mehr, wir gehen dieses Risiko nicht mehr ein. Wir vermeiden jene Situation und das macht das Leben eben immer weniger lebenswert. Und ich wiederhole es hier nochmal für alle, die so etwas noch nicht erlebt haben. Zum einen, es kann passieren, dass ihr, das wünsche ich niemandem, aber es kann passieren, dass ihr durch andere Lebensumstände in eurem Leben einmal in diese Situation kommen werdet. Aber es ist eben auch gut möglich, wenn ihr euch auch in öffentlichen Räumen aufhaltet, dass ihr Menschen begegnen werdet, die diese Strategien nicht kennen. Und dann tut mir einen Gefallen. Schaut nicht weg, geht nicht weg, sondern bietet Hilfe an und bietet genau diese Strategien an, die wir hier besprochen haben. Und wenn wir wissen, dass wir auch in den schwierigsten Situationen, in diesen Panik, in diesen Angstsituationen vorbereitet sind, dann denke ich, ist es ein wunderbares Gefühl, um nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen unseres Lebens vielleicht sogar etwas genießen zu können. Denn genau dieses Auf und Ab macht doch das Leben so wunderbar, wie es ist. Okay. So, das war mein Input für die heutige Woche. Ich hoffe, dass ich euch damit etwas Mehrwert liefern konnte. Und wenn ihr entweder diese Episode auch oder auch viele andere, die ich vorher schon gemacht habe, ganz gut fandet und sagt, das möchte ich in irgendeiner Form unterstützen, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple oder wo ihr auch immer hört, eine Rezension, eine Bewertung gebt. und Auf- und Ab folgt. Denn je mehr 5-Sterne-Bewertungen wir haben und je mehr Menschen diesem Format folgen, desto spannendere Gäste können wir einladen, desto hochwertiger können wir die Produktion machen und desto größer können wir Auf- und Ab für euch machen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Auf- und Ab eures Lebens.